Kirche oder katholische Kirche als Geheimbund im Hintergrund agierende Macht, die beim genauen Hinschauen, das haben beide Filme gemeinsam, dann doch sehr menschlich ist und auch ihre Fehler eingesteht.
Ist dir auch schon passiert, dass nach Genuss eines Dan Brown-Werkes jemand zu dir kam und meinte, ja, aber Uwe, ist da denn nicht auch was dran? Machen die uns denn nicht auch was vor?
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Popcorn-Pilger. Hallo Uwe.
Hallo Fabian.
Also zackig heute.
Ja.
Wir haben ja auch
ein
zackiges
Thema.
Programm. Und zwar sind wir in unserer kleinen Reihe über Rituale und Institutionen. Und wir haben mit Exorzismen angefangen. Wir haben beim letzten Mal über logische Verstrickungen und Selbstwidersprüche gesprochen, die Institutionen und durch die Institution verwaltete Rituale entstehen können. Mhm. Und heute reden wir über zwei Filme, die die Institution selbst in den Blick nehmen.
Ja.
Und einen anderen Kritikpunkt aufwerfen, nämlich Kirche oder katholische Kirche als Geheimbund im Hintergrund agierende Macht, die beim genauen Hinschauen, das haben beide Filme gemeinsam, dann doch sehr menschlich ist und auch ihre Fehler eingesteht, aber von außen betrachtet als mächtige und unbarmherzig brutal auftretende Geheimorganisation. Und wir reden heute über zwei Filme, die auf zwei Bücher von Dan Brown zurückgehen. Und vorweg nochmal der Hinweis, unsere Popcorn-Pilger-Folge über Kanon. Wir hatten ganz am Anfang ein Special.
Ja, relativ weit vorne, ja.
Über Kanon. Vielleicht hört ihr euch die Folge nochmal an. Über Kanonizität. Wir reden da über Star Wars, Star Trek, Herr der Ringe und was ein Kanon ist und was das für die Kirche bedeutet oder was Kanon für die Kirche ist. Und das hilft bei dem Verständnis eben auch der Dan Brown-Filme, denn einer der großen Kritikpunkte, die Dan Brown, und das wird dann in den Filmen fortgesetzt, der Kirche und auch der Kirchengeschichte vorwirft, ist, dass sie gewisse Schriften verbietet, verschwinden lässt, verheimlicht, um eine alleingültige Interpretation des Christusereignisses herrschen zu lassen. Die Rede ist jetzt hier von Sakrileg bzw. der Da Vinci Code.
Genau, ja. Der erste Film, ich bin mir gar nicht sicher, ob es tatsächlich in der Reihenfolge auch das erste Buch war, aber es war auf jeden Fall die erste Dan Brown-Verfilmung.
Ja.
Tom Hanks, Hauptrolle, Audrey Tautou. Ist dir auch schon passiert, dass nach Genuss eines Dan Brown-Werkes jemand zu dir kam und meinte, ja, aber Uwe, ist da denn nicht auch was dran? Machen die uns denn nicht auch was vor? Ergo, es gibt schon die Vermutung, und natürlich ist da Kirche nicht ganz unschuldig dran, dass das so als ein großer, geheimnisvoller, undurchdringlicher Block gesehen wird. Eine große, weltumspannende Institution, die viele Schichten und Ebenen hat und man nicht so richtig reinsehen kann, wie ist die strukturiert. Es gibt da Archive und Rom mit Katakomben, da liegt doch bestimmt auch noch irgendwas. Und wenn die nicht auch noch was über Aliens wissen, dann weiß ich auch nicht. Ich übertreibe mal wieder. Ich will damit nur sagen, natürlich ist das ein großer und nicht ganz durchschaubarer Block, der sehr hierarchisch strukturiert ist. Aber hier kommt die eigentlich sehr gut in die Zeit passende Skepsis und auch Befürchtung. Eigentlich gibt es eine große Verschwörung und dahinter befindet sich eine wirklich große, viel größere Wahrheit. Und in diesem Fall ist interessant, dass eine Wahrheit behauptet würde, die die Botschaft, die Kirche ja eigentlich, mal abgesehen vom Institutionellen, also jetzt abgesehen vom Vatikan oder was, sondern Kirche als Gemeinschaft der Gläubigen ja ohnehin schon unfassbar und sehr heilsam ist. Und jetzt kommt eben die Behauptung, oder heilsam wäre, vielleicht nicht für jeden was, aber die, also eine frohe Botschaft über das Wesen der Menschheit im Zusammenhang mit dem Schöpfungswillen Gottes. So, vor allem gesehen auf die Person Jesus Christus, der Überbringer dieser Botschaft, also die Initialzündung für diese frohe Botschaft ist, die die Kirche dann durch die Zeit trägt bis zum Ende. So. Und jetzt kommt Dan Brown mit einer Geschichte, die hat ein paar interessante historische Sachen dahinter, wie es überhaupt zu dieser Erzählung kommt. Nämlich, dass Jesus ja gar nicht gestorben ist, sondern der ist weggefahren, hat dann eine Familie gegründet und so, und die Nachfahren gibt es noch und der Heilige Gral spielt da auch mit rein. Dass, wenn das rauskäme, dann wäre diese Grundbotschaft von Kirche dahin. Mhm. Und das habe ich damals schon nicht verstanden.
Ja, weil es ja beweisen würde, dass Jesus Christus nicht Gott und Mensch ist, sondern nur Mensch.
Ich empfehle da auch übrigens den Film, auch basierend auf einem Buch, das Jesus-Video, geht mit einer ganz ähnlichen Prämisse ran. Zeitreise, Video, jemand hat aufgenommen, dass eigentlich Jesus Leiche irgendwo in der Kammer liegt. So.
Ja. Aber um deine Frage aufzugreifen, Uwe, natürlich erinnere ich mich daran, als die Filme in die Kinos kamen, war das noch die Zeit, als ich noch im Studium war.
Ja.
Und die Filme schritten ja auf der großen Erfolgswelle der Bücher. Die hatte dann auch jeder gelesen.
Das stimmt.
Und ich kann mich sehr gut daran erinnern, dass sogar Kirchengeschichtsprofessoren das in ihren Seminaren aufgegriffen haben und da aktuelle Stunden zugemacht haben.
Ja, also ja, wir haben das auch gemacht.
Eigentlich ein erfreulicher Umstand aus meiner Sicht, dass man sich mit etwas auch im Elfenbeinturm der Wissenschaften mit populären Phänomenen wie Romanen, Unterhaltungsromanen und Filmen beschäftigt. Ich habe wohl aber auch die Erfahrung gemacht, dass das gar nicht so richtig rezipiert worden ist, weil auch schon die Theologieprofessoren an der Universität ja unter dem Generalverdacht stehen, dass sie zu dieser Vertuschungs- und Verschwörungsmaschinerie gehören. Ich muss aber, und das erfordert einfach auch die aktuelle Situation und die Zeit, müssen wir auch darauf hinweisen, natürlich schafft die katholische Kirche, hat sie und tut es immer noch mit ihren Strukturen Machtungleichgewichte, die zu ganz furchtbaren Verbrechen und schweren Schicksalen führen. Das dürfen wir nicht außer Acht lassen. Das Tragische ist eigentlich, dass es gar keinen Dan Brown braucht, um sich so eine Geschichtsverschwörung auszudenken.
Ja.
Wenn wir auf die furchtbaren Ereignisse und die schweren Schicksale schauen, die Machtmissbrauch in der Kirche bis zum heutigen Tag erzeugen. Das jetzt nur vorweg gesagt, bevor wir weiter jetzt hier uns mit der Verschwörungsmaschine katholischer Kirche beschäftigen.
Kritisch über Dan Brown zu reden, bedeutet ja eben auch nicht eine Apologie für kirchliche Strukturen zu machen, sondern eben, wie du sagst, es wäre ja schon ein Umstand, mal über die bis heute reichenden Strukturprobleme nicht nur zu sprechen, auch das popkulturell aufzuarbeiten. Siehe das Bühnenstück und dann auch das Buch und entsprechend der Film Der Stellvertreter, der auch eine historisch problematische Positionierung der Kirche damals zu den NS-Verbrechen zu Wort gebracht hat und siehe da auch historisch aufgearbeitet. Das ist ein weiterhin kontroverses Thema, das auch weiter zu erforschen ist. Und genauso ist es natürlich mit Machtmissbrauch in kirchlichen Strukturen bis heute. Aber diese Geschichte ist nun eine, die erzählt, das ist aber quasi wie die Meer der Freimaurer oder sowas dahinter. Genau. Eine alles lenkende und überall eingreifende große Macht, die aber da nicht durchschaut werden will. Und denen geht es auch nur darum, und zwar nicht ein Bischof hier oder der Priester dort und dann die Struktur, die einen Priester, der eine Straftat begeht, schützen will, weil sie in sich auch in ihrer manchmal furchtbaren Fehlerhaftigkeit gefangen ist, sondern nein, die ganze Struktur ist interessiert daran, einen großen Machteinfluss zu haben und letztlich auch nur, um irgendeine Deutungshoheit zu haben. Und was Dan Brown ein bisschen ignoriert dabei ist, dass das, was da zu schützen gilt, sozusagen eine Macht behauptet wird, wie im Mittelalter. Also Kirche als sozusagen der König. Und wenn man das Gefüge jetzt stört, dann kommt da alles ins Wanken. Also vom Glauben bis hin zu den Machtstrukturen. Dabei würde ich mal frech behaupten, wenn heute rauskäme, ja, Jesus, der ist da nicht gestorben, gekreuzigt und so, und sondern der war, weiß ich nicht, der ist dann, weil er übers Wasser laufen konnte, schon übers Mittelmeer nach Spanien und hat sich da eine Pferdezucht aufgebaut oder sowas, ja, dann würde das bei einigen hervorrufen zu sagen, ach ja, na, wie lustig, habe ich schon immer gewusst. Und die anderen sagen, ah, seht ihr, so, das, die haben uns betrogen. Und die anderen würden sagen, nein, glaube ich nicht, weil das nicht mein Glaube als Christ ist. Also es würde kaum was ändern. Siehe alle möglichen Bücher, die jahreweise kommen, wir wissen es jetzt, und zum Beispiel vor wenigen Jahren ein Buch, das erklären wollte, dass Jesus wahrscheinlich am Kreuz nicht gestorben ist, und zwar aus der Perspektive der Medizin. Mhm. Ich weiß den Titel auch nicht mehr, aber ja, das hat jetzt eher eine Verhaltensreaktion im Feuilleton hervorgerufen.
Ja. Ja. Denn wir müssen ja nun mal, sind wir ja 2000 Jahre später darauf angewiesen, was wir aus den Quellen, auch
ja,
historisch kritisch gedacht, was wir aus den, ja, Quellen erfahren können. Aber interessanterweise, wie du sagst, dass der Da Vinci Code, die katholische Kirche, so ein bisschen so, ne, wie die Freimaurer oder dann, ja, die Illuminaten, die ja dann in dem nächsten Teil.
Ein alter Feind ist wieder da.
Eine Geheimorganisation, die ja mindestens auf einem Level mit, ja, den Freimaurern steht und die, auch wenn sie vielleicht jetzt im 21. Jahrhundert nicht mehr so viel Macht hat, aber dann doch bis dahin die Geschicke der ganzen Welt gelenkt hat im Geheimen.
Ja.
Ich finde das immer.
Templer kommen auch immer gut.
Ja, genau, Tempelritter. Also es ist, beim Da Vinci Code kommt ja alles vor.
Ja.
Es kommt ja alles. Also
das stimmt, die sind ja da sogar mit dabei.
Die Tempelritter, ja, sind sogar mit dabei. Ja. Aber ein Gedanke, den ich hatte, als ich in der vergangenen Woche nochmal diesen Film mir angeschaut habe, den Da Vinci Code. Dort wird ja Maria Magdalena als Frau von, mhm, Jesus und Mutter seiner Kinder und, ja, Nachfahren als Stammmutter einer Blutlinie gefeiert, die der Heilige Gral ist, das heilige Blut, Sang Real auf Französisch, also die Stammmutter des heiligen Blutes. Das, so will es dann die Legende der Priorität von Sion,
ja,
genau, die es tatsächlich darauf beruht, eben Dan Brown ja auch, ja, tatsächlich gegeben hat, so als irgendwie Geheimzelle, Loge, wie auch, mhm, immer. Und die Legende will, dass das die Keimzelle und der Urstamm auch unter anderem des französischen Königshauses, mhm, ist. Und in dem Film wird immer wieder erwähnt, Maria Magdalena als die Patronin der Unterdrückten, der Frauen, die von der patriarchalen Kirche unterdrückt werden, und Maria Magdalena als die Leuchtfackel der Freiheit und der Emanzipation.
Ja.
Und da dachte ich, hier verstrickt ihr euch doch in einen kolossalen Widerspruch, wenn ihr auf der einen Seite sagt, Maria Magdalena ist das Fanal, das Leuchtzeichen der Freiheit und die Identifikationsfigur aller Unterdrückten, mhm, auf der ganzen Welt und in der ganzen Geschichte. Gleichzeitig ist sie die Stammmutter des französischen Königshauses. Und ihr sagt, was bedeutet es denn? Und dann mal zu Ende gedacht, was würde es denn bedeuten, wenn Jesus tatsächlich Nachfahren gehabt hätte? Und das ist ja dann auch die Botschaft des Filmes. Dann ist Jesus, wahre Jesus-Nachfolge, nicht mehr eine Frage der eigenen Haltung,
genau,
und einer eigenen Entscheidung, ja, und der Selbstreflexion,
ja,
oder einer gewissen Lebensart, sondern es ist eine Frage von Abstammung.
Ja,
ja, und
wie wir schon in der letzten Folge sagten, das macht eine sehr große Botschaft, die nicht sehr groß wahrgenommen wird, hier sehr klein. Gleichzeitig wird getan, als wäre das was ganz Großes.
Ja. Ja. Und aber deshalb feiert der Film und das Buch auch diese Stammbäume,
ja,
so, dass die da also tatsächlich die Vorfahren von dieser jungen Frau, von dieser Polizistin da bis zu, ja, Jesus und Maria Magdalena zurückverfolgen können. Also elitärer,
genau,
und anti-emanzipatorischer geht es ja eigentlich, ja, gar nicht.
Also hier
und
wird eine Sukzession behauptet, die einer Berufungssukzession der freien Entscheidung, die Kirche ja schon immer hatte und die jetzt nicht nur auf die Geweihten, sondern die Kirche befindet sich ja selbst in einer Sukzession von sich dazu Entscheidenden gegenübergestellt, die ja alles andere als ein Leuchtturm der Freiheit,
ja,
ist. Ja.
Und das auch tragischerweise auch noch dann die royale Familie in dem Land ist das im 18. Jahrhundert als erstes von allen Ländern in Europa, die das überwunden
den
hat.
Den Adel vom Hof gejagt hat.
So.
So. Ja nun, Aber könnte das denn nicht sein, Fabian?
Ja, eines meiner Lieblingsargumente ist ja immer, natürlich hatte Jesus Kinder, weil er ja, und das muss man dann tatsächlich auch noch von gebildeten Menschen sich anhören, er ja als Mann des Orients ohnehin mit einem gesteigerten Geschlechtstrieb ausgestattet ist.
Ah, ja, ja, die Argumente, die haben wir doch schon mal von, was war das, Integrationsministern gehört?
Irgendwie? Also diese Argumente wurden ja dann in den mehr oder weniger, eher weniger seriösen Feuilletons hin und her gewälzt. Ja. Ob Dan Brown nicht vielleicht doch recht hat. Jetzt so aus meinem Mund geschildert, klingt es ja aberwitzig, also aufgrund einer bestimmten regionalen Herkunft eine andere Eigenschaft zu behaupten, ja, und deshalb davon, auch wenn die Quellen davon eben nichts berichten, trotzdem davon ausgehen zu müssen, weil die Männer im Orient sind halt so.
Ja.
Fand ich schon.
Ist schon ein starkes
Brett. Ist schon ein starkes Brett, ne? Den Fehler macht der Film nicht, zum Glück.
Ja, richtig. Ja. Aber du darfst es natürlich genauso rauslesen, wie der Film oder die Geschichte von Dan Brown selbst ja interpretiert, wo eine Interpretation auch mal in eine falsche Richtung laufen kann.
Ja.
Und bei dem, was das dann für die Botschaft bedeuten würde, das wäre ja tatsächlich ein Graus für die christliche Botschaft, wenn man das, was du gerade gesagt hast, dahin interpretiert. Also es geht eben nicht mehr um deine Entscheidung für die frohe Botschaft, sondern es geht am besten darum, du stammst davon ab, idealerweise. Das wäre gut. Und das ist dann eine schützenswerte Wahrheit, die muss dann rausgebracht werden. Und so. Der vor zwei Folgen schon einmal von mir erwähnte, vor 4 Jahren verstorbene Professor für Dogmatik, Harald Wagner, der hat mal die kontroverse Frage in den Raum gestellt, in einer Vorlesung seinerzeit. Ja, und was würde die frohe Botschaft verlieren, wenn das Grab nicht leer gewesen wäre, wie dann hier spekuliert wird? Das war natürlich irgendwann ein Stich oder was. Ja. Er sagte aber, das leere Grab ist nötig, um die frohe Botschaft zu verstehen, um sie weiterzugeben. Aber die frohe Botschaft ist ja eine Wahrheit, die wir weitertragen wollen. Nicht die historischen, wie soll man sagen, die historischen Phänomene, die das Ganze sozusagen in einen Verstehenskontext setzen. Die frohe Botschaft ist das Wesentliche. Und wenn wir dann mal uns erinnern an den Film Die letzte Versuchung Christi, wo auch ein Paulus auf der Straße steht und vom Gestorbenen und Auferstandenen spricht und dieser Jesus, der gar nicht am Kreuz gestorben ist, zu ihm hingeht und sagt, aber ich bin doch hier. Und Paulus sagt, ja, aber den brauchen wir nicht. Ja, dich brauchen wir nicht, so einen wie dich. Ja. Das habe ich mir dann bei den Dan Brown Filmen auch als Messlatte gelegt, als Schablone draufgelegt und gesagt, ja, selbst wenn das so wäre, und es gibt ja noch andere Erzählungen, Jesus sei nach Indien gegangen und sowas, die schon sehr alt sind, solche Geschichten. Und selbst wenn das so wäre, würde das nichts ändern an der Notwendigkeit für die Kirche, und damit meine ich alle Christinnen und Christen, die frohe Botschaft weiterzugeben, nämlich, dass Gott sich den Menschen zuwendet, er treu ist, der Tod besiegt ist, nicht das letzte Wort hat. Und die ganze Schöpfung in Gerechtigkeit mit Gott und bei Gott in Vollendung führt.
Und eben die ganze Schöpfung im Blick hat,
ja,
und nicht eine, ja, Familie.
Richtig.
Eine bestimmte Familie und eine bestimmte Nachkommenschaft.
Ja. Das ist eigentlich ja also ein uns sehr lieber Filmkritiker, der hätte wahrscheinlich hier auch wieder ein Motiv für Royalismus und Monarchie gesehen.
Ja, absolut.
Eine Absage. Absolut. An Demokratie und echte Freiheit.
Und dann auch noch in so einer tragischen Weise, aber gleichgesetzt mit einer Identifikationsfigur für alle Unterdrückten und Ausgestoßenen.
Und vielleicht noch ein Gedanke zum Unterdrücken, gerade von Informationen, weil Kirche ja eben so viel geheim hält. Das hier sehr beschworene Evangelium nach Maria Magdalena. Ich empfehle das einfach mal zu googeln und dann kann man sich auf den heutigen Bestellplattformen oder wenn wir es wieder können, auch in den entsprechenden Läden, einfach mal bestellen.
Ja, ich plädiere dafür. Ich plädiere dafür.
Ist es da und dann kann man sich das mal durchlesen. Das ist interessant als Zeitzeugnis, aber es ist ein sehr später Text. Deshalb auch die Erklärung, dass nicht aus böser Absicht nicht mit in die Bibel reingekommen, sondern er hat der Bibel nichts hinzugefügt. Es ist sehr spät entstanden und er ist eben keine Jesus-Biografie, sondern eben ein Streit in einer Gemeinde über die Rolle der Frau. Das empfehle ich dringend zur Lektüre, kann man auch machen, ist nicht schwer zu bekommen. Also so viel zum Thema unterdrückte Informationen.
Ja, aber jetzt nochmal der Hinweis,
ja,
Natürlich könnt ihr das Buch auf den gängigen Plattformen bestellen, ja. Aber ich würde jetzt tatsächlich dafür plädieren, zu warten, bis die Geschäfte wieder
aufhaben. Das wäre mir natürlich auch recht, aber wer jetzt super neugierig, genau, wer jetzt super neugierig ist, ja, das kriegt man, also ganz schnell wollte ich damit nur sagen.
Ja, bevor uns jetzt hier auch noch vorgeworfen wird, wir würden...
Oh ja, nee, keine Monopolisten unterstützen.
Nein, wir würden das auch noch irgendwie unterdrücken wollen.
Ach so,
aber,
guter Punkt, ja.
Uwe, der Vollständigkeit halber sei gesagt, es ist Popcorn Pilger Folge 10. Da haben wir auch schon über das Evangelium nach Maria Magdalena gesprochen. Ja. Und das ist eben unsere Folge über Was ist ein Kanon?
Ja. Da nochmal reinhören. Ich mach's auch.
Hättest du besser schon mal gemacht.
Na, nee, es muss ja manchmal wachgerufen werden. Ja.
Mach mal einen Strich drunter.
So viel auch zu unserer kleinen Reihe. Ich hoffe, es hat so viel Spaß gemacht. Wir haben uns ist später noch, das wollte ich noch sagen, uns ist später noch eingefallen, wie viele Filme eigentlich in diese Richtung gehen, denken. Vielleicht machen wir da mal eine Liste, die kommt dann zu Instagram und ihr ergänzt die.
Wir freuen uns auf jeden Fall von euch zu hören. Bis zum nächsten Mal.
Die Popcorn-Pilger, ein Podcast des katholischen Bildungswerks, produziert von der Medienwerkstatt Euskirchen.